Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Heute ist ja Heiligabend. Und wenn Sie jetzt glauben, dass das eine echt alte Geschichte ist, die Weihnachtsgeschichte, dann habe ich jetzt noch was viel Älteres für Sie. Keine Geschichte, die vor 2000 Jahren spielt, nicht vor 3000, nicht vor 5000 Jahren, sondern vor 9000 Jahren. Das ist die Geschichte einer Schamanin. Diese Schamane, die hat im heutigen Sachsen-Anhalt gelebt und deren Knochen beschäftigen die Forschung bis heute. Harald Meller, der ist Archäologe, Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, Professor auch. Und der zweite ist Kai Michel, der ist Historiker und Literaturwissenschaftler. Beide befassen sich mit diesen Knochen, mit dieser 9000 Jahre alten Schamanin. Und sie haben ein Buch darüber geschrieben, über das Rätsel der Schamanin. Guten Tag nach Halle, Herr Meller, und guten Tag nach Zürich, Herr Michel.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Herr Michel, Sie betonen gleich im Vorwort, das ist ein ganz besonderer Fund aus einer ganz besonderen Zeit. Was macht denn diese Tote so besonders?
Die Schamanin von Bad Dürnberg ist eine der letzten Zeugen des ursprünglichen Lebens der Jäger und Sammler in Europa. Das ist deshalb so wichtig, weil wir alle, also unsere Vorfahren, Jahrhunderttausende als Jäger und Sammler gelebt haben. Also sie ist eine Zeugin dieser Zeit, die uns alle in der Psychologie teilweise geprägt hat. Das ist das eine, das so wichtig ist. Das zweite ist, es ist das absolut reichste Grab seiner Zeit in Europa und es handelt sich um eine Frau. Die Nazis, die es damals gefunden hatten, dachten zuerst, weil das Grab so reich ist, könnte es nur ein Mann sein.
Das war 1934, als die Nationalsozialisten dieses Grab geöffnet haben. Sie gehen aber so weit, dass sie sagen, diese Frau hat mehr mit unserem heutigen modernen Alltag zu tun, als eben zum Beispiel die Pharaonen oder als Ötzi oder als was wir noch alles kennen. Warum das denn?
Die Pharaonen, das ist natürlich die High Society Ägyptens, also die Happy Few, die 0,01% der Elite, die mit unserem ganzen Leben eigentlich nichts zu tun haben. Das sind die Herrscher in einer Zeit, als die Gesellschaft schon sehr ungerecht geworden ist, die aber menschheitsgeschichtlich nur knapp 1% der Menschheitsgeschichte einnimmt, während die Schamanen eine Repräsentantin jener 99% der Menschheitsgeschichte sind, die entscheidend für uns bis heute sind.
Jetzt haben wir so ein bisschen eine Ahnung, was an dieser Toten so ganz besonders ist. Das Buch ist aber auch ein besonderes, Herr Meller, weil eben auch Sie als Archäologe daran beteiligt sind und Sie schreiben ja nicht einfach über eine fremde Forschung? Nee, Sie forschen in diesem Buch wirklich selber, oder?
Ja, selbstverständlich forschen wir selbst. Wir schreiben eigentlich
nie. Selbstverständlich, sagen Sie.
Ja, ich bin ja Archäologe, nicht? Wir graben die Dinge selbst aus und analysieren die Dinge selbst, allerdings mit riesigen Gruppen der verschiedensten Disziplinen, Botaniker, Palynologen, dann Mediziner, dann Leute, die die Datierung machen, dann Leute, die die DNA machen, dann Anthropologen, die Größe, Alter und so weiter bestimmen. Das heißt, wir sind natürlich ein großes Team, aber ich koordiniere tatsächlich die Forschung. Und das Spannende und aufregend ist, dass die Schamanin 1934 schon gefunden wurde, dass man gedacht hat, Mensch, da hat man jetzt das reichste Grab der Zeit. Dass man aber eine ganze Menge in den Boden gelassen hat, weil die Bergung in einem Tag erfolgen musste und unter ganz ungünstigen Umständen. Und dass man jetzt den Rest dieses Grabes gefunden hat und dass der Rest dieses Grabes uns wahnsinnig viele Auskünfte gibt über die Schamanin selbst. Und dass man durch Neufunde tatsächlich den Schamanismus belegen kann. Und dieser Schamanismus ist ja, das ist ja der heilige Gral. Das ist etwas unglaublich Wichtiges. Die Paläolithiker benutzen immer den Begriff Schamanismus, genauso wie die Mesolithik, also für weit lang zurückliegende Zeiten. Nur man konnte diesen Schamanismus schwer beweisen. Wir können den nun beweisen.
Diese Frage, was ist überhaupt Schamanismus, die ist ja auch schwierig. Ich habe, bevor ich Ihr Buch in die Hand genommen habe, habe ich davor mal kurz so ein bisschen gegoogelt und muss sagen, ich habe vor allem reichlich fragwürdige, esoterische Treffer zum Schamanismus gefunden und habe gedacht so, was ist eigentlich Schamanismus? Und habe dann beim Lesen Ihres Buches gemerkt, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Woran liegt das?
Die Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil Schamanismus inzwischen ein völlig ubiquitärer Begriff ist, der ganz allgemein benutzt wird. Ursprünglich sind Schamanen auf den nordasiatischen Raum beschränkt und ursprünglich handelt es sich um ein abgegrenztes Phänomen, das zirkumpolar beschrieben wird. Und zwar von Menschen, die in rituelle Ekstase geraten, die aus ihrem Körper heraustreten, die Hilfsgeister bemühen, die zum Schamanismus berufen werden, die initiiert werden als Schamanen, die eine Jenseitsreise antreten, also die Seelen während der Ekstase begleiten, die eine spezielle Kosmologie haben und eine spezielle Ausrüstung, also eine spezielle Tracht mit Trommel. Es gibt dann eine Jenseitsfahrt und vieles andere mehr. Und dieser Begriff ist sozusagen, wird allgemein angewendet auf ähnliche Phänomene weltweit und wird heute auch nur noch schlecht verstanden, weil dieser sibirische Schamanismus praktisch ausgerottet wurde durch die Sowjets. Und es gibt dann den Neo-Schamanismus, der im Westen erfunden wurde. Und da wird was ganz anders verstanden, vor allem Ekstase, Drogen, Trommeln, aber nicht mehr im eigentlichen Sinn. Und es ist sehr schwer, unter all diesen Schichten den eigentlichen Schamanismus freizulegen. Und wenn man das getan hat und das geschärft hat, und das haben wir getan, dann wird sehr problematisch stehen, zurückzuverfolgen über 20.000 Jahre ins Paläolithikum. Und dann im Paläolithikum den zu belegen. Im Paläolithikum wird aber immer Schamanismus als Begriff verwendet für die verschiedensten Wandmalereien in Höhlen und ähnliches. Und bislang konnte man das nicht sicher belegen. Und wir haben jetzt, wie gesagt, sehr, sehr gute Belege. Und zwar über die Schamanin von Bad Dürnberg, dass sie sich dort tatsächlich um einen Schamanismus handelt, der ähnlich ist wie das Phänomen, das wir später im 18., 19., 20. Jahrhundert in Sibirien fassen.
Das stelle ich mir sehr schwierig vor, weil Sie haben vorhin so eine Art kleine Checkliste genannt, ne? Also rituelle Ekstase gehört zum Schamanismus, die Tiere gestaltigen Hilfsgeister, die Riten, Kosmologie etc. Nichts davon lässt sich doch an Knochen ablesen oder im Grab finden, oder täusche ich mich?
Normalerweise nicht, und da haben Sie völlig recht, und darum ist es ja so schwierig. Aber in diesem einen Fall können wir das meiste feststellen. Die Schamanin hat einen Defekt am Hinterhaupt und einen Defekt von den zwei ersten Wirbeln, der dazu führt, dass sie eine sehr seltene Fehlbildung hat, 1 zu 50 Millionen vielleicht, wo sie, wenn sie den Schädel, den Kopf nach hinten legt, einen Nystagmus kriegt. Das heißt, die Augen flattern und rattern in einer Weise, wie man selbst nicht erzeugen kann. Und sie kriegt eine Sauerstoffversorgungsprobleme im Gehirn, wahrscheinlich Halluzinationen. Und das ist schon ein sehr starker Hinweis. Dann hat sie einen Zoo dabei, lauter Teile von Tieren, die den Wald repräsentieren, die praktisch ihre Hilfsgeister darstellen. Nicht? Sie hat eine Maske auf, eine Schamanin, Maske, wie sie ganz typisch ist, oder sehr wahrscheinlich auf, und zwar aus einem Rehgeweih oder einem Rehbock, der wahrscheinlich ihr Schamanentier ist. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Hinweise, die mit dem späteren Schamanismus übereinstimmen, also die Berufung, die rituelle Ekstase, die Hilfsgeister. Die schamanistische Initiation haben wir wahrscheinlich in diesen aufgefeilten Zähnen.
Also, die waren so aufgefeilt, dass die Wurzeln offen lagen. Die muss ja höllische Schmerzen gehabt
die
haben.
Die muss unglaublich Schmerzen gehabt haben. Vor allem ist aber das Erstaunliche, wenn man so offene Zähne hat, dann entzünden sich die im Laufe der Jahre ganz schlimm und gibt Kieferentzündungen, die brutal sind. Und das ist bei ihr nicht erfolgt. Das heißt, die hat die Zahninfektion über 20 Jahre, das erfolgt im Alter von 11, dass man die öffnet, etwa 10 bis 11, die hat die so gut im Griff gehabt und sich selbst geheilt. Sie war also eine medizinische, eine Heilerin, eine Expertin, und natürlich hat sie ihre Gemeinschaft geheilt. Wir sehen, dass sie eben nicht rumgelaufen ist, viel wie die anderen, das sehen wir in den Beinmuskeln, sondern überwiegend gesessen ist, nicht, und leicht nach vorne gebeugt. Das sehen wir an der Wirbelsäule, anders abgenutzt als andere Wirbelsäulen. Das heißt, wir haben es hier mit einer ganz, ganz speziellen, charismatischen Frau zu tun, die ganz weit über die Gemeinschaft hinausgestrahlt hat und sicherlich die mächtigste Frau ihrer Zeit war und auch die reichste.
Das kann man jetzt alles, finde ich ganz spannend, wie Sie es erklärt haben, das alles kann man jetzt also ablesen an Zähnen, an Schädeln, an Knochen etc. Jetzt kommen Sie, Herr Michel, als derjenige, der das Ganze literarisch fasst, ins Spiel. Und Sie gönnen dieser Schamanin am Ende sogar ein Kapitel, das quasi aus ihrer Sicht geschrieben ist, wo sie ihr Leben beschreibt. Hört dann da doch die Wissenschaft auf?
Ja, da hört die Wissenschaft auf. Das sagen wir auch ganz klar. Am Ende haben wir den Indizienbeweis geführt, glauben wir, dass es sich wirklich um eine Schamanin handelt. Aber wir haben so viele Indizien zusammengefunden und wir waren natürlich, und wir heißt das ganze Ermittlerteam, so fasziniert davon, wer diese Frau gewesen sein könnte, dass wir natürlich auch versucht haben, diese Dinge zusammenzupuzzeln. Und es ist einfach eine Geschichte, wie es hätte gewesen sein können. Denn die Schamanin hat ja auch noch ein kleines Kind an der Seite gehabt, von dem wir jetzt durch die Genetik wissen, es ist nicht ihr Kind, es ist ein fremdes Kind. Und die Knochen zeigen, dass dieses Kind vermutlich krank gewesen ist. Und insofern konnte man das Ganze zu einer Geschichte zusammenpuzzeln. So könnte es gewesen sein. Aber das ist ganz klar eine literarische Fiktion. Denn dieses Buch ist ja auch ein populäres Buch. Und da sagen wir, da hört die Wissenschaft auf. Aber es könnte wirklich so gewesen sein.
Herr Michel, es klang jetzt vorhin schon ein paar Mal an. Ursprünglich mal gefunden, 1934 haben die Nationalsozialisten diese Knochen dieser Frau, die sie jetzt untersucht haben und sagen, das war eine Schamanin, die kamen ja auf ganz was anderes. Die haben das für ihren Traumfund gehalten. Sie schreiben jetzt, wir machen daraus ihren Albtraumfund. Können Sie das erklären?
Ja, die Nazis dachten vereinfacht gesagt, sie haben einen alten weißen Mann gefunden, zudem einen alten weißen Mann, den sie als Urahnen der Arier deklarieren konnten. Die Arier hatten ja aus völkischer Sicht den Schönheitsfehler, dass ihre Herkunft wohl auch in Persien, Indien, in dieser Region war, dass sie also auch einen Migrationshintergrund hatten. Deshalb haben die nationalsozialistischen Archäologen versucht zu beweisen, nein, die Arier sind in Deutschland entstanden. Die Deutschen haben hier immer schon durch ihre Vorfahren gelebt. Blut und Boden waren also immer eins gewesen. Und insofern haben sie dieses Grab als wichtigstes Puzzlestück ausgegeben, um diese Verbindungslinie bis in die tiefste Vergangenheit zurückzuziehen.
Aber alles falsch. Das lesen Sie jetzt heute auch an den genetischen Untersuchungen. Nicht nur, dass das eine Frau war, sie war nicht weiß.
Genau, das ist das Kuriose. Also wie gesagt, die Nazis hielten sie für einen alten weißen Mann. Heute wissen wir, es war eine Frau, 30, 35 Jahre alt. Sie hatte keine blonden Haare, sondern schwarze Haare. Das wissen wir durch die Genetik. Und wir wissen auch durch die Genetik, dass ihre Haut nicht weiß war, sondern dunkel war. Also sie ist eigentlich, wenn man es provokativ formulieren würde, das, was man heute Person of Color nennt. Und insofern, deshalb sagen wir, ein Traumfund der Nazis hat sich zu einem Albtraumfund aller Nazis erwiesen, weil er beweist, dass das Weißsein in Anführungszeichen eigentlich wiederum Zeugnis unseres eigenen Migrationshintergrunds ist. Denn dieses Weißsein kam erst als Import der ersten Ackerbauern, die damals aus Anatolien vor 7000 Jahren etwa, also lange nach der Schamanin, nach Europa gekommen sind und das Weißsein nur aufgrund ihrer schlechten Ernährung entwickelt hatten.
Und nun schreiben Sie in Ihrem Buch auch, dass diese Schamanin mit uns heute sehr viel mehr zu tun hat, als wir auf den ersten Blick denken. Sie führe uns vor Augen, warum vielen Menschen heute im modernen Leben irgendwie was fehle, irgendwas mangele. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen esoterisch, so meinen Sie es aber nicht, oder?
Nein, ganz und gar nicht, sondern wir sehen ja auch an diesem Grab, alles an dem Grab schreit Gemeinschaft. Also die wunderbare Vielfalt der Grabbeigaben zeigt, dass sie die am meisten verehrte Person ihrer Zeit gewesen ist. Wir können rekonstruieren, dass auch eine riesengroße Trauergemeinde damals dort vor Ort war. Und wir haben es mit Jägern und Sammlern zu tun, die ja herumgezogen sind. Das heißt, aus weiter Ferne kamen die Leute dorthin, was ein weiterer Beleg dafür ist, dass sie als Spezialistin im Umgang mit den Geistern natürlich auch eine mächtige Heilerin war, dass sie dadurch den Menschen helfen konnte und deshalb auch so verehrt wurde.
Wenn Sie sagen, sie kann uns irgendwie so ein bisschen Vorbild für heute sein, ich muss sagen, dieses Schamanentum, das boomt ja auch so ein bisschen. Und mir persönlich ist das ehrlich gesagt so ein bisschen suspekt. Das waren ja nicht nur die Nationalsozialisten, die auch gerne in Richtung alte germanische Kulte geforscht haben, sondern wir sehen das auch heute. Sie zitieren auch selber das Bild dieses QAnon-Anhängers, Sturm aufs Kapitol in seinem selbst zusammengetackerten Schamanenkostüm. Das zieht sich ja so ein bisschen durch, das driftet schnell mal nach rechts, oder?
Ja, völlig. Und das darf man nicht missverstehen, nicht? Wir meinen das ganz anders nicht. Die Aufklärung ist eine großartige Epoche, der wir viel verdanken, aber wir verdanken ja auch die strikte Teilung in wir natürlich als höhere Menschen und die Natur, nicht? Und wir haben Kultur und Natur dort geschieden. Und das ist eigentlich auch eines unserer Probleme heute, weil wir die ganze Welt nicht mehr integrativ, sondern praktisch technizistisch betrachten. Auch in den Reparaturmaßnahmen, die wir vorschlagen für die Probleme, die wir selbst verursachen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man wieder zum Verständnis kommt, dass alles mit allem zusammenhängt und dass die Natur verbunden ist und dass wir auch nur Teil der Natur sind und dass etwa höhere Menschenaffen nicht absolut perfekt zu scheiden sind, dass man nicht die Natur aufteilen kann, wie man es getan hat, sondern dass man es eben gesamtheitlich sehen muss.
Am Ende schreiben Sie, wenn wir die Diskrepanz zwischen unserer ererbten Natur und der heutigen Welt kennen und verstehen, warum das Probleme bereitet, dann können wir uns an modernen, zeitgemäßen Lösungen versuchen. Wir sollten unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Was heißt das?
Was ich damit meine, ist, wir verstehen nicht, warum wir uns oft in der Moderne unwohl fühlen, warum wir immer schuldig sein sollen an allen möglichen Dingen. Und das sind häufig Konstrukte komplexer Gesellschaften, die dem einzelnen Individuum in seiner biologischen Natur eben nicht entsprechen. Wir sind immer noch zum Beispiel Laufhetzjäger und wir haben am meisten Spaß drum an diesen Laufhetzjagdsportarten, wie gerade eben Fußball-WM, was wir gesehen haben. Wir haben immer noch am meisten Spaß, wenn wir am Feuer sitzen und uns Geschichten erzählen. Wir haben am meisten Spaß, wenn wir im Urlaub sind und nicht so viel arbeiten müssen, grillen können und vielleicht Pilates machen. Und hier rekonstruieren wir eigentlich ein urgeschichtliches Leben, ohne dass wir es tatsächlich wissen. Und wir machen uns nicht bewusst, was die eigentlichen Bedürfnisse des Individuums sind. Und aus einer Sicht der Schamanin würden wir ein fürchterliches Leben führen. Zwei Leute, zwei Kinder in einer Drei-Zimmer-Wohnung und halten das für normal und glauben, wenn es Probleme gibt, dass diese psychologischer Natur sind. Nee, das sollte man sich bewusst machen. Man sollte nicht alle Fehler immer bei sich suchen, sondern Fehler darin sehen, dass wir eben gegen unsere eigene Natur leben, was natürlich im Interesse der Zivilisation ist. Denn dahin kamen wir durch Stadtkulturen. Das ist aber ein Prozess von wenigen tausend Jahren und vielleicht maximal 1% der Menschheitsgeschichte. Das bedeutet, um wieder harmonisch zu leben, müssen wir nicht wieder Jäger und Sammler werden. Natürlich nicht. Aber es ist schon viel gewonnen, wenn wir uns bewusst machen, was wir eigentlich verloren haben. Und die Letzte, die in einer solchen Welt, in einer integrativen Welt lebt, als Teil der Natur, ist vielleicht die Schamanin. Und über das Betrachten des Lebens der Schamanin und der Lebensumstände und der Vernetztheit können wir natürlich für uns individuell wesentliche Erkenntnisse ziehen, ohne gleich unser ganzes Leben umkrempeln zu müssen. Die Erkenntnis selbst ist meistens schon ein großer Vorteil.
Das sagt Harald Meller, der Archäologe. Er hat mit Kai Michel, dem Literaturwissenschaftler, dieses Buch geschrieben. Das Rätsel der Schamanin, eine archäologische Reise zu unseren Anfängen. Das ist bei Rowohlt erschienen und kostet 28 Euro. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.